MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Egal ob Apps oder künstliche Intelligenz, Schülerinnen und Schüler oder Studierende nutzen fürs Lernen immer öfter digitale Werkzeuge. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 2/3 der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ChatGPT und Co. für Schule und Uni anwenden. Bislang fehlen dafür aber klare Regeln. Wie mit KI und Apps gearbeitet wird, hängt meistens vom Engagement einzelner Lehrer und Professoren ab und von der Eigeninitiative junger Leute wie Maximilian. Der 18-jährige Münchner Gymnasiast hat mit der Hilfe von 2 Lern-Apps seine Noten im Fach Spanisch deutlich verbessert.
Llevar las bebidas.
Llevar las bebidas.
Preparar una tabla de quesos.
Preparar una tabla de quesos.
Traer un
postre. Fast täglich sitzt Maximilian vor seinem Tablet, um Spanisch-Vokabeln zu pauken. Er hat sich ganz bewusst gegen herkömmliche Lernmethoden entschieden.
Bücher sind zwar ein konventioneller Weg, aber die kosten halt auch immer sehr viel Geld und da weiß man dann auch nicht, wenn man was gekauft hat, ist es das Richtige für mich und das kann man halt nicht kündigen, so wie ein Abo bei einer App zum Beispiel. Jetzt benutze ich jetzt zum Beispiel die Bubble-App und da habe ich ein Abonnement.
Mit der Bubble-App lernt Maximilian vor allem Grammatik, mit der Duolingo-App Vokabeln. Die Lehrer haben kein Problem damit, meint Maximilian.
Weil es gibt ja sehr viele Schüler, die sich einfach sonst gar nicht mit Unterrichtsinhalten auseinandersetzen. Und bei Sprachen ist es dann natürlich immer schon den Lehrern sehr zuvorkommend, dass es da eben auch für die Schüler solche intuitiven Angebote gibt.
Lern-Apps für Sprachen werden in der Regel von echten Menschen gemacht und durch Tools mit künstlicher Intelligenz ergänzt. Bei ChatGPT ist das anders. Der KI-basierte Chatbot spuckt menschenähnliche Antworten aus. Für Schüler und Studierende ist ChatGPT eine feine Sache, gerade wenn es um Themenrecherche für Hausarbeiten geht oder darum, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen über den Lernstoff, den man für die nächste Klausur noch aufarbeiten muss. Studentin Ann-Sophie erinnert sich noch gut daran, wie ihr einmal beim Lernen für eine Klausur die Zeit davon gelaufen ist. Und ChatGPT sie gerettet hat.
Er erstellt dann einen Lernplan, wie man eben noch in der Zeit, die man noch hat, das bestmöglich hinbekommt. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall was gebracht, um so den Druck rauszunehmen und wirklich effizient die letzte Zeit, die man hat, eben noch zu nutzen. War es schon ein guter Lernplan.
Bei ihren Hausarbeiten für die Hochschule schätzt Ann-Sophie den Anteil von ChatGPT auf gut 10% ein. Schließlich seien es zu 100% ihre Gedanken und ihre Ideen, die sie mit Hilfe der KI weiterverarbeitet. Weil aber nicht alle Studierende es so machen wie Ann-Sophie, mussten die Professoren bereits reagieren.
Bei Hausarbeiten zum Beispiel ist ihnen inzwischen halt bewusst, dass viele das auch ausschließlich mit KI machen und dann da teilweise, wenn man spät dran ist, dann gar nicht mehr so viel nachbearbeiten. Und da wurde das jetzt sogar eingeführt, dass man deswegen seine Hausarbeiten noch verteidigen muss. Also noch einmal, es eine extra Sitzung gibt, wo man dann ein paar Fragen gestellt bekommt, um ihm zu zeigen, dass man sich wirklich selber auch mit dem Thema beschäftigt hat.
Noch gibt es keine einheitlichen Vorgaben, wie Schulen und Hochschulen mit KI umgehen. Für Ann-Sophie ein unhaltbarer Zustand. Sie wünscht sich, dass die Bildungspolitiker klare Regeln aufstellen.
Weil ich denke, dass es wichtig ist, zu lernen, Dinge selber zu machen, selber Recherche zu betreiben und gerade Texte selber zu schreiben und solche Dinge. Und wenn Schüler und Studenten von vornherein immer nur KI benutzen und sich gar nicht selber wirklich in Sachen reinhängen und lernen, Sachen selber zu schreiben und versuchen zu verstehen, dann denke ich, wird das später ein sehr großes Problem.
In Bayern setzt die Staatsregierung bislang darauf, dass Lehrkräfte sich beim Thema KI freiwillig fortbilden. Schüler und Studierende werden also weiterhin selbst schauen müssen, wie sie mit ihrer großen digitalen Lernfreiheit umgehen. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Sie hören das MKR, das Kirchenradio, mit dem es vielleicht schon bald für Sie nach Malta geht. Richtig gehört. Zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro und dem MKR, das Kirchenradio, geht's vielleicht schon bald für Sie mit Begleitung auf die sonnige Mittelmeerinsel auf Zeitreise mit dem Apostel Paulus. Und das völlig kostenfrei für Sie. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist jetzt unter der 089-23-22 und 4x5 eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken oder Sie klicken auf inhalten.de und melden sich an. Das war's dann schon. Dann landen Sie in unserem Lostopf und mit ein bisschen Glück ziehen wir schon bald Sie und schicken Sie gemeinsam mit Begleitung und dem Bayerischen Pilgerbüro auf die Spuren des Apostels Paulus nach Malta. Also, worauf warten Sie noch? Jetzt unter inhalten.de anmelden und mitmachen oder einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp unter 089-23-22 und 4x5. Wir freuen uns, wenn Sie auch mitmachen und wünschen Ihnen ganz viel Glück und drücken natürlich auch die Daumen. Pfarrer Schießler befasst sich in dieser Woche mit den Kommunalwahlen 2026. Eine Wahl, die auch für ihn in diesem Jahr so wichtig wie schon lange nicht mehr ist. Warum? Und noch viel mehr hören Sie jetzt in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Kommunalwahlen in Bayern. Das klingt zunächst nach Verwaltung, Straßenbau, nach Kitaplätzen, nach Satzungen und Haushalt. Und doch geht's um viel mehr. Kommunalpolitik entscheidet darüber, ob eine Stadt lebenswert bleibt, ob ein Dorf Zukunft hat, ob Menschen das Gefühl haben, ja, hier zählt meine Stimme, hier gestalte ich ganz konkret und sichtbar mit. Gerade in diesen Tagen wird neu spürbar, wie kostbar Demokratie ist. Man sieht es dort, wo sie fehlt oder gar zerstört worden ist. In Ländern, in denen Kritik lebensgefährlich ist und Wahlen keine Wahl, sondern nur Staffage sind. Und man sieht es in den Nachrichten aus dem Nahen Osten, wo Krieg und Eskalation zeigen, wie schnell Ordnung, Sicherheit und Menschenleben ins Rutschen geraten können. Demokratie ist kein Naturgesetz und auch kein spielerisch bequemes System. Sie ist anstrengend, manchmal unerquicklich, oft langsam und mühsam. Aber sie schützt den Menschen vor Willkür, vor Gewalt, vor der Logik, dass am Ende nur noch der Stärkere Recht hat. Vor diesem Hintergrund fand ich die U18-Wahlen in Bayern in der letzten Woche sehr bemerkenswert. Nicht als Orakel und nicht als die Jugend hat gesprochen Botschaft, sondern als Zeichen. Junge Menschen wollen wirklich mitreden. Die Ergebnisse zeigen Bewegung und sie unterscheiden sich deutlich von früheren U18-Wahlen. Das allein macht deutlich, wie wandelbar politische Stimmungen nun mal sind. CSU klar vorne in Bayern, SPD dahinter. Freie Wähler und Grüne folgen, AfD bei gut 10%. Auffällig ist vor allem, wie stark sich diese Zahlen von den U18-Bundestagswahlen vor einem Jahr unterscheiden. Damals lagen AfD und Linke deutlich weiter vorne. Die Jugend als solche gibt es ohnehin nicht. Jede Generation ist ein ganzer Kontinent aus unterschiedlichen Biografien, Hoffnungen und Haltungen. Gerade deshalb lohnt es sich, diese Signale ernst zu nehmen, ohne sie zu überhöhen. Politische Kultur entsteht nicht abstrakt, sie wächst immer aus dem, was wir vorleben. In Diskussionen rund um die Kommunalwahl höre ich oft die Aussage, der Kandidat kennt sich hier vor Ort, da wo wir unser Leben verbringen, bestens aus, da kann mir doch die Parteizugehörigkeit egal sein. Und ja, Fachkenntnis, Pragmatismus und Verlässlichkeit zählen natürlich vor Ort ganz besonders. Aber ganz gleichgültig ist die Parteifarbe dann eben doch nicht. Und warum ist jemand genau in dieser Partei? Welche Sprache wird dort gepflegt? Welches Menschenbild klingt mit? Partei ist nie nur eine fachliche Organisation, sie ist auch ein Kulturraum. Man wählt nicht nur Programme, sondern immer auch Tonlagen. Nicht nur Projekte, sondern menschliche Haltungen und Einstellungen. Gerade auf kommunaler Ebene mag vieles pragmatisch lösbar sein und klingen, doch auch hier wird ein Klima mitgewählt. Und Klima hat immer Folgen, nicht nur ökologisch. Demokratie lebt vom Streit, aber sie beschädigt sich selbst, wenn im Streit die Würde des anderen verloren geht. Der Gipfel an Perversion aber ist erreicht, wenn exakt mit den Werkzeugen der Demokratie, ihren unverwechselbaren Freiheiten wie Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Demonstrationsfreiheit, die Demokratie selbst aus ihren Fundamenten gehebelt werden und zu einem totalitären Staatsorganismus umgewandelt werden soll. Wir erleben das in den Autokratien des Ostens und erschrecken, dass auch im Westen mit seiner ältesten Demokratien der Welt ein Blick in die USA genügt, solches durchaus möglich ist. Darum wurde ich diese Woche nicht müde mit einem deutlichen Appell. Gehen Sie bitte immer wählen, selbst wenn der Wahlzettel gefühlt groß genug ist, um das Wohnzimmer zu tapezieren. Gerade kommunal wirkt jede Stimme unmittelbar. Es geht um Schulen, Pflege, Verkehr, Wohnraum, Kultur, Vereinsleben, kurz um all das, was Heimat im Alltag ausmacht. Und in Bayern kommt eine Besonderheit hinzu, das Kumulieren und das Panaschieren, ein Wortungetüm, das klingt wie ein Verwaltungsseminar mit Pastagericht. Tatsächlich aber ist es ein Ausdruck demokratischer Reife. Sie dürfen differenzieren, gewichten, mischen. Sie müssen nicht in Parteilisten denken. Unsere geschulten Wahlhelfer zählen alles gewissenhaft aus, auch die kreativsten Kumu-Panschereien. Demokratie muss und darf Arbeit machen. In der Wahlkabine hat man alle Zeit der Welt. Da macht man zwar kein Nickerchen, aber gönnt sich durchaus einen Moment der Ruhe. Immerhin findet hier der demokratischste Akt statt, den wir besitzen dürfen. Es ist einer der wenigen Orte, an dem wir wirklich unbeobachtet entscheiden können. Ohne Kommentarspalten, ohne Zwischenruf, nur ich und mein Gewissen. Und noch privater geht's natürlich mit der Briefwahl zu Hause. Hier drängt überhaupt nichts. Vielleicht ist das die passende Haltung für so einen Tag, an dem wir wählen gehen. Weniger Empörung, mehr Aufmerksamkeit. Weniger Schublade, mehr Genauigkeit. Denn nach der Wahl müssen wir weiterhin miteinander leben, eigentlich schon vorher. Am Ende geht es nicht um einen Parteisieg wie bei einem Sportereignis. Es geht um unsere Städte, unsere Dörfer, unser Zusammenleben. Wählen ist einer der wenigen Momente, in denen wir alle gleich sind. Keine Lautstärke, keine Followerzahlen entscheiden, sondern ein Stimmzettel um mein Kreuzchen. Demokratie kommt relativ unspektakulär daher. Das sind kein Feuerwerk und kein Pathos. Nur ein kleines Kreuzchen. Oder halt zum Glück sehr viele davon. Fein verteilt. Und doch entscheidet sich in dieser stillen Geste, in welche Richtung sich unser Gemeinwesen bewegt. Demokratie ist auch kein Starkbieranstich mit starken Sprüchen und viel Gejohle. Sie ist eher wie gutes Schwarzbrot. Alltäglich, unscheinbar und auch lebensnotwendig. Und gerade darin liegt ihre Stärke. Ich wünsche uns eine gute Woche und hoffentlich in Ihrer Gemeinde einen guten Wahlausgang. Euer Pfarrer Schiedler.
Ja, Fastenzeit ist Starkbierzeit und das nicht nur am Nockerberg. Fast jede unserer vielen bayerischen Brauereien hat jetzt gerade einen Doppelbock im Programm. So auch die kleine Brauerei im Bayerischen Wald in Draxelsried, die das katholische Missionswerk Missio vor ein paar Jahren geerbt hat. Geschäftsführer hier ist Michael Schwalzreich. Von ihm wollten wir mal wissen, wie denn so sein Doppelbock überhaupt schmeckt.
Ja, Fastenzeit, da ist unser Doppelbock genau das Richtige. Unser Doppelbock ist malzig und ist süffig, deswegen, weil er einfach eine lange Lagerung hat bei uns. Er wird im September eingebraut und hat 7% Alkohol und 18% Stammwürze.
Ja, und das mit der Stammwürze ist ja ganz entscheidend beim Fastenbier, oder?
Wenn er Stammwürze hat von 18%, dann nennt man das Arthur. Unser Respekt ist unser Hausbier und dann Arthur, Respektator.
Deswegen gibt's dann so klingende Namen wie Salvator, Triumphator oder eben der Respektator. Cooler Name übrigens. Ja, und so ein Fastenbier ist ja fast Pflicht im Brauerei-Jahresprogramm.
Wir machen das eigentlich jährlich immer zu der Fastenzeit und der gehört eigentlich ist unser Saisonbier und der gehört fest mit der Fastenzeit dazu. Also bei unseren Vereinen ist immer Starkbierfest angesagt und da sind wir immer fest integriert mit unseren Respektator.
Na dann Prost an alle, die gerne einen Doppelbock auf einem unserer vielen Starkbierfeste genießen. Sie hören das MKR in der Fastenzeit. Schön, dass Sie nicht von uns fasten, sondern vielleicht auf andere Dinge wie Alkohol oder Süßes oder Handyfasten oder was ganz anderes. Andere Menschen fasten hingegen gar nicht und gönnen sich richtig bewusst etwas Besonderes. Zum Beispiel Auszeiten für Körper und Seele. Die sind sehr beliebt und hier hat vor allem die Kirche so einiges anzubieten. Zum Beispiel Bergexerzitien. Also Bewegung und neue Denkanstöße kombiniert. Jochen Reiling aus München macht das schon viele Jahre und ist begeistert.
Ich finde die Kombination aus körperlicher Betätigung und geistiger Übung genial. Also ich liebe die Berge, keine Frage. Also der Weitblick in die Berge, der führt quasi auch ins Innere, sage ich mal. Man fühlt sich tatsächlich Gott näher, also ich zumindest. Und deswegen tue ich es, weil ich im Alltag nicht dazu komme, so intensiv über mich und meinen Glauben nachzudenken. Das schaffe ich einfach nicht. Da ist der Alltag zu voll, zu dicht, zu quirlig. Aber wenn man so 4, 5, 6, 7 Tage sich Zeit nimmt, dann kommt man zu sich, es bricht was auf. Also ich hatte wirklich, ich würde sagen, fast jedes Mal so eine kleine Erleuchtung, sage ich mal. Ja, also ob es den Beruf betrifft oder die Partnerschaft. Also immer Dinge kamen ans Licht, die ich so im Alltag mir nicht hätte erdenken können.
Wer jetzt auch mal so eine Auszeit, also Exerzitien, mal ausprobieren will, viele Klöster bieten hier was an, aber genauso geht's eben auch raus in die Natur mit spirituellen Bergtouren oder einfach mal beim Bayerischen Pilgerbüro nachfragen. Hier gibt's auch jede Menge für Geist und Seele. Sie hören das MKR in der Fastenzeit. Ja, und das bedeutet nicht nur Verzicht. Nein, es gibt auch noch die beiden anderen Säulen des Fastens, nämlich das Gebet und die Almosen. Das Beten hilft, den Kopf klar zu kriegen. Das wissen die meisten, die es mal ausprobiert haben. Aber auch die Geschichte mit den Almosen kann glücklich und zufrieden machen. Das hat meine Kollegin Brigitte Strauß im Gespräch mit einem Mann herausgefunden, der eine Stiftung gegründet hat, die Projekte im In- und Ausland unterstützt.
Einfach was tun, so heißt die Stiftung von Elisabeth und Uli Holdenried. Der Diplomkaufmann war für eine internationale IT-Firma als Manager tätig.
Ich hatte auf meinen geschäftlichen Reisen weltweit durchaus ab und zu mal die Möglichkeit, nicht nur im Luxushotel in Bangkok zu sein, sondern auch mal außen rum zu laufen und zu sehen, ja, Moment, hier geht's anders zu als in München.
Und so hat das Paar 2011 einfach mal angefangen. Auch für einige Projekte von Mission München haben sie gespendet. Denn der Mann, der so gut mit Zahlen umgehen kann, hat ein paar Kriterien aufgestellt für die Projekte, die er unterstützen möchte.
Für mich ist es notwendig, dass zwei Komponenten zusammenkommen. Das eine ist, sie brauchen Menschen, die mit Engagement bei der Sache sind. Und das zweite ist Fachkompetenz und Professionalität. Also ich schaue absolut drauf, wissen die, was sie machen.
Auch im Inland setzt er auf Organisationen mit viel Erfahrung. So kommt die Hilfe dort an, wo sie gebraucht wird. Bei Missio unterstützt seine Stiftung Menschen auf den Philippinen. Vor gut 10 Jahren war er zum ersten Mal dort, um zu schauen, wie die Hilfe ankommt.
Das war ein Behindertenprojekt nördlich von Manila und das war einfach ein überwältigendes Erlebnis.
Denn plötzlich war da nicht nur das rationale Wissen darüber, dass man etwas tun muss, um Lebensbedingungen zu verbessern.
Es waren Gruppen mit 20, 30 Müttern, die voller Stolz ihre geistig behinderten Kinder gezeigt haben und mir gezeigt haben, was sie jetzt können. Oder wenn sie in Zeichensprache versuchen, mit einer taubstummen Mädchen zu kommunizieren. Wenn sie das nicht berührt, dann haben sie ein Problem.
Inzwischen war er 5-mal dort. Vor den Projektleitungen vor Ort hat er höchsten Respekt. Das sind bei Missio durch die Bank Einheimische, die wissen, wo die Probleme liegen und wie man etwas ändern kann.
Ich nenne die gern die Local Heroes, die Helden. Das sind die Leute, die eben mit Engagement und Professionalität dann wirklich Veränderungen versuchen voranzutreiben.
Für seine Spenden erwartet er keine Dankbarkeit. Für ihn sind die Begegnungen mit den Menschen die Bestätigung, dass Geld Gutes tun kann, wenn es sinnvoll eingesetzt wird.
Ich möchte schlichtweg Menschen, die mich überzeugt haben oder die mich überzeugen, dass sie an richtigen Dingen arbeiten, unterstützen. Auf Augenhöhe.
Denn jeder Mensch verdient eine Chance auf ein Leben in Würde. Um das nicht nur zu wissen, sondern auch zu fühlen, musste er erstmal bei sich selbst anfangen.
Dass man schlichtweg eine gewisse Sensitivität gegenüber der Tatsache entwickelt, warum geht's mir so gut?
Denn nicht jeder Mensch wird in eine Welt hineingeboren, in der er die Chance bekommt, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte. Das ist eine Erkenntnis, die das eigene Handeln verändern kann. Brigitte Strauß für MKR, das Kirchenradio.
Hunde können echte Seelentröster sein. Das weiß jeder Tierbesitzer aus eigener Erfahrung. Ja, und auch bei Menschen mit Demenz können die Vierbeiner viel bewirken. Im Café Malta in Wolfratshausen gab es vor kurzem tierischen Besuch. 3 Border Collies waren zu Gast und haben für viele strahlende Gesichter gesorgt. Mein Kollege Paul Hasel war mit vor Ort.
Hallo, Herr Janka.
Ja, wer kommt denn da?
Wir sind wieder da.
Es ist Dienstagnachmittag in der Malteser Geschäftsstelle in Wolfratshausen. Helmut Janka kommt mit seinen 2 Border Collies Alizé und Peaches zur Tür herein und zieht sofort die Aufmerksamkeit der Gäste im Café Malta auf sich. Die 7 Seniorinnen und Senioren, die sich in der Frühphase einer demenziellen Erkrankung befinden, freuen sich schon auf die Zeit mit den Hunden. Sie sitzen gemütlich auf der Couch und haben sich bis zur Ankunft von Helmut Janka die Zeit mit Gedächtnisspielen vertrieben. Jetzt aber geht's endlich los, erklärt Helmut Janka.
Jetzt gibt's eine Begrüßungsrunde für die Hunde. Die Hunde kennen die Menschen schon und wir haben immer Käsestückchen dabei und kleine Döschen, wo man die Deckel aufmachen muss, dass wir so ein bisschen beschäftigt sind alle miteinander. Und die Hunde warten schon, die freuen sich schon auf die Käsestückchen jetzt, die sie von den lieben Menschen hier kriegen.
Seit Juli 2025 besucht Helmut Janka mit seinen Border Collies regelmäßig die Gäste im Café Malta.
Ergeben hat sich eigentlich über einen Kontakt bei meinem Erste-Hilfe-Kurs bei den Maltesern. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass wir mit den Hunden in anderen Pflegeheimen unterwegs sind, dort Hundebesuche machen, dass wir Lesehund machen in der Bücherei, in Waldram. Ja, und dann kam einfach die Frage auf, ob wir nicht hier mal vorbeischauen können. Und dann haben wir das gemacht und so ging es dann los.
Also wenn Sie sagen, wieso sind die Border Collies jetzt besonders geeignet für so eine Runde wie hier?
Ich glaube, es sind fast alle Hunde geeignet. Man muss halt so ein bisschen einschätzen können, ob die Hunde ja nicht überfordert werden. Aber ansonsten, glaube ich, ist jeder Hund oder fast jeder Hund menschenbezogen. Und wenn man das so ein bisschen feststellen kann, dass die Hunde gern mit Menschen arbeiten, da haben die Border Collies natürlich einen Vorteil, weil es da so genetisch bedingt schon ist, dass sie auch darauf gezüchtet sind, mit den Menschen zu arbeiten, wenn man an die Hütehunde denkt.
Das hat jetzt hier niemand eigentlich Angst vor den Hunden?
Ja, habe ich auch noch nicht festgestellt. Liegt auch daran, dass die Menschen schon die Hunde kennen und dass die Hunde auch vorsichtig sind. Die gehen nicht hin, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, dass die Menschen das nicht wollen. Und wenn Abwehrhandlungen sind, wo die Hände so ein bisschen vorstecken, dann gehen sie einfach zurück. Das sind ja ausgebildete Therapiebegleithunde. Insofern wissen die das.
Stichwort Therapiebegleithund. Was kann das in den Menschen auslösen, der Kontakt mit einem Hund? Was würden Sie sagen? Also was bleibt da jetzt heute für die Gäste im Café Malta zurück? Was können die dadurch auch mitnehmen nach Hause?
Also ich nehme an, dass die Hunde, weil sie unbefangen auf die Menschen zugehen, eigentlich bei jedem Menschen so ein bisschen Streichelreflex auslösen, Glücksgefühle auslösen. Und das, hoffe ich, nehmen die Menschen auch mit, dass es einfach eine schöne Zeit war und für die Hunde auch eine schöne Zeit.
Und für Sie auch persönlich? Also Sie kommen auch gerne her, oder?
Für mich auch immer eine schöne Zeit, ja. Sind die Hunde beschäftigt und ich beschäftigt. Und das Wichtigste ist, dass wir den Menschen Freude bringen können.
Dietrich Dimpfel aus Geretsried ist einer der Gäste im Café Malta. Er mag die Hunde auch deshalb, weil sie Erinnerungen in ihm wecken.
Also ich bin ja mit einem Neufundländer aufgewachsen und habe also dadurch eine unheimlich enge Bindung zu Hunden. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn die Hunde da sind, weil die spüren das, wie man mit ihnen umgeht und dann sind die ganz lieb.
Am Ende des Nachmittags ist sich Dietrich Dimpfel mit den anderen Gästen und den ehrenamtlichen Demenzbegleitern einig. Der Besuch der Border Collies hat allen gut getan. Die Vierbeiner dürfen wiederkommen. Aus dem Café Malta in Wolfratshausen, Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Die ganze Reportage über das Demenzcafé der Malteser in Wolfratshausen gibt's in unserem Podcast Malteser Momente jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Unser Münsterlieb Frauendom ist schon ein ganz besonderes Gotteshaus. Nicht nur, weil hier in der Krypta zahlreiche Wittelsbacher oder namhafte Erzbischöfe bestattet sind. Nein, unser schöner Dom hat auch ein unfassbar schönes spätmittelalterliches Fenster, das man unbedingt mal gesehen haben muss. Mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Ertl unseres Inhalten-Magazins hatte sich vor kurzem mal etwas genauer angesehen und ist jetzt hier bei mir im Studio. Florian, servus.
Grüß dich, Ivo, servus.
Florian, ich habe es ja schon erwähnt, im Münchner Dom gibt es viele schöne Dinge zu sehen, aber auch ein ganz besonderes Fenster. Was ist denn darauf zu sehen und was macht es so besonders?
Ja, also wir sprechen hier von dem sogenannten Speculum-Fenster. Lateinisch heißt Speculum-Spiegel, dazu komme ich gleich noch. Mhm. Und das ist gut 600 Jahre alt.
Wow.
Es heißt, dieses Fenster wurde schon für den Vorgängerbau des heutigen Liebfrauendoms für die damalige Marienkirche entworfen und eben auch eingebaut. Und als man dann den Neubau zum heutigen Dom anfertigte, hat man dieses Fenster ausgebaut und eingeplant um es dann im neuen Dom einzusetzen. Damals ja noch kein Dom. Ja. Ja, was ist das Besondere daran? Es ist wirklich ein sehr starkes Zeugnis von der handwerklichen Kunstfertigkeit damals, ja, aber auch von der Glaubensfrömmigkeit. Spekulum, das ist ein besonderes Andachtsbuch aus dem Mittelalter. Ja. Mhm. Es war eine Druckschrift, ich zitiere, der Speculum Humane Salvationis, also der Spiegel des menschlichen Heils. Und in dieser sind Bilderfolgen, ja, wo Szenen aus dem Leben Jesu mit Szenen aus dem Alten Testament analog gesetzt wurden. Ja. Also man hat da schon immer Vorläufergeschichten gesehen, die dann sich in Jesus wiederholt oder verwirklicht haben sozusagen. Mhm. Und das Ganze wurde in dieser mittelalterlichen Druckschrift dann auch gerne mit so erbaulichen Texten unterlegt. Ja.
Okay.
Und dieses Spekulumfenster, das baut jetzt darauf auf. Wir haben hier also die sogenannte rot-grüne Passion, weil sehr starke Rot- und Grüntöne in der Glasmalerei vorkommen. Mhm. Und wir haben also ganz normale Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu hier. Mhm. Und denen sind ja alttestamentliche Szenen gegenübergestellt. Wir haben für unsere Druckausgabe jetzt hier nur die aus dem Neuen Testament die Szenen gebracht, weil wir sind ja in der Fastenzeit, in der Passionszeit. Und ich finde, es ist ganz hübsch geworden bei uns im Druck. Das ist heute in unserem Magazin, kommt sowas natürlich viel besser als ehedem noch in unserem alten Zeitungsdruck. Das muss man dazu sagen.
Ja, das glaube ich gerne. Und vor allen Dingen, das ganze Fenster abzulichten wäre ja auch ein Problem. Ich meine, da müsstet ihr ja, wie wir das früher, der Bravo-Starschnitt quasi.
Also genau, also wir haben es nicht 1:1 in Originalgröße gemacht. Da können wir Fortsetzungen machen.
Ja, so wunderbar.
Aber es lohnt sich, man soll sich mal anschauen. Und das hat tatsächlich, ja, also es spricht einem auch nach 600 Jahren, glaube ich, durchaus an.
Absolut. Da kommt man schon in Staunen, wenn man sich das mal so verinnerlicht, zu welcher Zeit das überhaupt gemacht worden ist. Also es ist schon damals ja, also auch Farben, natürlich muss man auch bedenken, kein Fernsehen, keine Kinos, kein gar nichts. Also das ist ja quasi wie ein Film, der da schon projiziert ist, so gesehen.
Ganz genau. Ich stelle mir nur immer vor, wir beide sind ja hier Brillenträger.
Ja.
Wie viele haben tatsächlich die Details erkannt seinerzeit?
Ja.
Ja, nun gut, aber die Farben werden sie zumindest wahrgenommen haben.
So ist es. Ihr bleibt aber diesmal in München. Genauer gesagt geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Inhaltenmagazins nach Mittersendling, wo schon im Oktober die Wiedereröffnung des Pfarrheims und des neu renovierten Pfarrheims gefeiert worden ist und an diesem Wochenende wieder gefeiert wird. Was wird denn gefeiert und wohin geht's?
Ja, wir begeben uns sozusagen an den jetzt untertunnelten Ring, ja, Sendling, in die Pfarrei St. Thomas Morus. Die wird dem einen oder anderen bekannt sein durch den hohen Campanile, durch den Glockenturm. Der stand nämlich ehemals ganz exakt auf ebenerdig neben dem vorbeirollenden Autokorso.
Am mittleren Ring quasi
genau.
Da.
Genau. Mhm. Und jetzt ist das eben sehr verkehrsberuhigt, es ist ruhig geworden und in dieser Kirche, die also aus den 60er Jahren stammte, hat man jetzt, sage ich mal, ein Exempel statuiert im positiven Sinne. Aha. Man hat hier ein Probeprojekt durchgeführt über die vergangenen Jahre. Man hat auf der dortigen Orgelempore einen Pfarrsaal integriert.
Oh, wow.
Das heißt also, wie können wir in Zeiten, wo ja über die Immobilienstrategie nachgedacht wird, wie kann man dort mit den frei werdenden Räumen umgehen, beziehungsweise wie kann man vielleicht auch Bündelungen und Konzentrierungen schaffen. Mhm. Man hat es in St. Thomas Morus folgendermaßen gemacht. Man hat die Orgelempore um 4 Meter nach vorne gezogen, sozusagen, und hat dort dann oben in einen, jetzt sage ich mal salopp, in einen Glasschrank hat man den Gemeinderaum, den Gemeindesaal integriert. Mit Glas musste man deswegen operieren, weil an der Frontseite der Kirche ist ein sehr großes Glasgemälde. Mhm. Und das sollte auch noch vom Innen, vom Kirchenraum sichtbar bleiben. Mhm. Deswegen also mit Glas. Ja? Mhm. Dazu sind natürlich noch viele weitere andere Arbeiten erfolgt dort eben. Du hast ja schon gesagt, das Pfarrzentrum wurde neu gebaut, der Kindergarten auch. Ja. Und jetzt eben am 15. März kommt der Kardinal und bei einem Gottesdienst wird jetzt die ganze sehr gelungene, ich habe sie mir angeschaut, die Kirche, sehr gelungene Renovierung dann durchgeführt. Und der dortige Pfarrer, der Detlef Karl, ist sehr glücklich. Jetzt gilt es natürlich auch als neues Leuchtturmprojekt sozusagen, auch hier die Gemeinde und auch die umliegenden Gemeinden ja zu begeistern und auch hier dann herzuführen. Aber ich sag mal, jeder, der es noch nicht gesehen hat, soll mal hingehen. Früher hieß es immer dunkel und kalt, die Kirche. Davon kann man jetzt nicht mehr reden.
Natürlich
ist jetzt viel heller. auch energetisch ertüchtigt und was halt alles dazugehört. Mhm. Und das Ganze, sage ich mal, hat natürlich auch einen Preis gehabt. Ne? Mhm. Es sind so 18 Millionen Euro. Das wow. ist in der heutigen Zeit schon ein dicker Brocken. Mhm. Aber man soll sich es wirklich mal anschauen. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich jetzt als Blaupause beziehungsweise als Vorlage für andere ähnliche Projekte, weil die Frage, wie gehen wir mit unseren Immobilien um, wird natürlich bei uns hier in der Kirche immer, ja, drängender und wird an vielen Orten so oder ähnlich vielleicht auch mal zu beantworten sein.
Sehr schön. Vielen Dank dir, lieber Flo, für die Infos. Das und noch viel mehr gibt's im Inhalten-Magazin, auch an diesem Wochenende wieder in vielen Kirchen des Erzbistums, jederzeit als Abo nach Hause geliefert und natürlich mit der Inhalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken. Und dir vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Leere Wände gelten bei vielen als ungemütlich. Deshalb müssen Bilder hin. Guido Schlimbach hängt sie dagegen ab, zumindest in der Fastenzeit. Er liebt Kunst und gerade deshalb will er einige Wochen im Jahr darauf verzichten. Damit übernimmt der Theologe auch einen Brauch in katholischen Kirchen. Hier sind nämlich von Aschermittwoch bis Ostern viele Bilder und Kreuze verhüllt. Ein Verzicht, der zum Nachdenken über Bilder anstoßen soll.
Seit 25 Jahren schaut Guido Schlimbach ab Aschermittwoch zufrieden auf kahle Wände. 40 Fastentage und 6 Fastensonntage bleiben sie leer. Dann sind in seiner Wohnung sämtliche Bilder abgehängt und verpackt.
Das klingt fader, als es ist. Also es ist durchaus auch schon mal inspirierend, in diese Leere zu schauen. Und so überlege ich jetzt in der Fastenzeit ohne Druck, was kann ich denn ab Ostern mir wieder aufhängen? Und dann treffe ich eine neue Auswahl und arrangiere neu und dann sieht meine Wohnung Ostern anders aus, als es im vergangenen Ostern war.
Guido Schlimbach ist Theologe und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst in München. In Köln leitet er die Kunststation St. Peter, ein Forum für zeitgenössische Kunst. So ist er auch selbst zum Sammeln gekommen. Für wenig Geld hat er rund 200 Arbeiten, meist auf Papier, zusammengetragen. Das meiste liegt in Mappen. Nur etwa ein Zehntel findet Platz an den Wänden seiner Dreizimmerwohnung. Und auch darauf verzichtet er in der Fastenzeit.
Und ich kann das mittlerweile aus voller Überzeugung teilen, dass man natürlich in der Wohnung viele Bilder hängen hat, die man natürlich nicht mehr mit derselben Aufmerksamkeit, mit derselben Andacht, mit derselben Hintergründigkeit wahrnimmt und betrachtet, sondern sie im besten Sinne des Wortes vielleicht auch nur noch als Dekoration wahrnimmt.
Sie können so selbstverständlich werden, dass sie nur noch bunte Flecken oder Striche an der Wand sind. Andererseits können sie sich aber auch im Kopf festsetzen, so stark, dass Bild und Wirklichkeit in eins gesetzt werden.
Wie viele Menschen würden Stein und Bein behaupten, dass Maria einen blauen Rock getragen hat und dass der Herr Jesus natürlich ein weißes Unterkleid und ein rotes Obergewand getragen hat? Ja, wie kommen die Leute denn da drauf?
Natürlich, weil Tausende von Kunstwerken in Kirchen und Museen es so dargestellt und vermittelt haben, obwohl die Bibel immer wieder davor warnt, sich Bilder zu machen, insbesondere vom Göttlichen.
Abgesehen davon, dass das natürlich biblische Weisheit ist, dass wir uns kein Bildnis machen sollen. Aber die Kirche hat sich ja zu Wohl und Wehe mit der Kunst eingelassen und hat hochkarätige, hervorragende Zeugnisse der Kunstgeschichte hervorgebracht und ermöglicht. Aber wie viele dieser Kunstwerke haben die Glaubensvorstellung der Menschen auch beeinflusst?
Und auch bestimmt. Das banalste Beispiel ist die Vorstellung von Gott als altem Mann mit weißem Bart. Persönlicher Glaube ist aber immer mehr und Gott immer größer als ein feststehendes Bild.
Das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube muss immer weitergehen. Er muss sich immer darüber hinwegsetzen. Das ist nicht das Vordergründige, sondern es ist eben mehr.
Um sich von der Wirkung der Bilder wenigstens zeitweise freizumachen, nimmt sie Guido Schlimbach ab. Auf schwarze Ränder, die abgehängte Kunstwerke hinterlassen können, schaut er dabei nie.
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Pfarrer aus Mönchengladbach und der sagte mir, ja, das könnte ich bei mir zu Hause gar nicht machen, weil da würde man ja überall die schwarzen Ränder sehen. Und dann sage ich, sehen Sie, das passiert bei mir nicht, weil so lange lasse ich es gar nicht kommen. Ja, also sie verschwinden nach einem Jahr und dann ist alles blitzsauber.
Doch zu Ostern kommen alte oder neue Bilder wieder an die Wand. Und wenn Guido Schlimbach die Wohnung am Karsamstag frisch geputzt und viele Vasen mit Blumen aufgestellt hat, dann begrüßt er damit auch die Kunstwerke und freut sich an ihnen bis zum Aschermittwoch. Besonders wenn er merkt, dass sie ihn immer wieder zum Innehalten, Betrachten und Nachdenken auffordern. Alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Einmal im Monat sind Krimis das Gesprächsthema im Kloster. Oder eine Künstlerbiografie oder gesellschaftskritische Romane über die USA oder satirische Kurzgeschichten. Josefa Maria Grieshaber lädt dann zu einer Leseauszeit im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern im Münchner Stadtteil Berg am Laim ein. Die Ordensfrau bietet Bücherfreundinnen und Freunden regelmäßig gemeinsame Lektürestunden am Samstagnachmittag. Wir haben mal mitgelesen und mit Schwester Josefa Maria und Teilnehmern geplaudert.
Wie üblich trägt sie ihren weißen Kopfschleier und ihr graues Ordensgewand. In der Hand hält Schwester Josefa Maria ein Buch über eine rebellische Frau und eine Ikone des Feminismus.
Meine Lektüre ist halt tatsächlich eine Biografie über Frida Kahlo, über die große mexikanische Künstlerin.
Wie sich Frida Kahlo in einer Männerwelt behauptete und schwere Traumata verarbeitete, das hat Schwester Josefa Maria neugierig gemacht und die Biografie auch gleich in die Leseauszeit mitgenommen. Etwa 2 Stunden lang liest jeder Teilnehmer in einem mitgebrachten Buch und präsentiert es dann den anderen.
Darauf kommen bin ich, weil ich selber für mein Leben gerne lese, schon als Kind. Ich habe schon als Kind alles irgendwas verschlungen, was mir so an Büchern in die Finger gefallen ist. Und ich finde, Lesen ist für mich auch sowas zur Ruhe kommen, aber auch neue Ideen, neue Impulse zu bekommen. Und das ist einfach schön, weil so in Gemeinschaft macht es einfach nur mal mehr Freude.
Jede und jeder darf die Lektüre mitbringen, die ihn oder sie gerade beschäftigt. Egal ob Thriller, Roman oder Sachbuch. Aber passt so ein Angebot ins Kloster?
Ja, freilich passt es dazu. Also zum einen haben ja Klöster und Bücher eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Tradition. Und das ist jetzt einfach ein weiteres Angebot von uns Schwestern, wo wir zeigen möchten, bei uns sind alle Menschen willkommen und unsere Türen sind offen.
Zu den ersten Terminen der Leseauszeit sind immer 6 bis 8 Teilnehmer durch die offene Klosterpforte gegangen. Bisher nur Frauen. Männer haben sich noch nicht hergewagt.
Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, warum bei so Angebote dann sich die Männer nicht so trauen. Aber ich glaube wirklich, es liegt daran, dass die nicht so die Schneid haben. So und Schwestern zum Thema.
Vielleicht fehlt Männern ja tatsächlich der Mut, sich einen Samstagnachmittag lang in ein Buch zu vertiefen und dann darüber zu reden. Noch dazu in einem Frauenkloster. Die Befürchtung, dass es bei der Leseauszeit allzu fromm hergeht, räumt Schwester Josefa Maria aber gleich aus.
Durch das, dass wir ja jetzt ja ganz unterschiedliche Literatur haben und uns da ja auch ganz offen drüber austauschen, muss jetzt auch keiner Angst haben oder die Sorge haben, dass jetzt um religiöse Themen oder dass das wie so eine Bekehrungsstunde ist, das auf gar keinen Fall, sondern ich freue mich einfach, wenn Menschen mit mir mein Hobby teilen.
Marlies Moretti tut das. Sie hat einen Band mit satirischen und oft auch makabren Kurzgeschichten des italienischen Schriftstellers Stefano Benni dabei. Die kann sie im Kloster viel mehr genießen als daheim.
Zu Hause ist immer Trubel. Also es ist wirklich ganz anders. Zu Hause klingelt dann das Telefon. Hier macht man das Telefon auch aus. Also die Handys bleiben still. Ja, das ist eine viel tiefere Art des Lesens auch. Also da bleibt man konzentriert, da bleibt man fokussiert. Man hat was zu trinken auch in der Nähe oder kleine Snacks werden immer ganz liebevoll auch vorbereitet. Und da kann man sich einfach viel besser drauf einlassen, ja.
In der Leseauszeit ist eine Kurzgeschichte oder ein einzelnes Buchkapitel gut zu schaffen. Und wer will, darf danach über die Eindrücke und den Autor erzählen. Margot Brunner hört dann aufmerksam zu.
Also ich lese selber sehr gern, habe aber eigentlich immer so ein bisschen das gleiche Genre irgendwie im Kopf. Also ich lese wahnsinnig viel Krimis, ich lese aber durchaus gern Romane, aber kenne gar nicht so wahnsinnig viel aktuelle Autoren. Und ich finde es spannend, wenn jemand eine Empfehlung oder so ein bisschen den Inhalt beschreibt. Ich hoffe dann, dass ich da neue Sachen kennenlerne einfach.
Es ist nichts Aufregendes, was in der Leseauszeit passiert, aber Bettina Dickenrieger freut sich jedes Mal auf diesen Ruhepol und die Begegnungen mit anderen Menschen und Büchern, für den das Kloster den idealen Rahmen bietet.
Und das ist eigentlich immer für mich so ein Termin, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz entspannt. Es passiert nicht viel, aber das ist eben gerade das Gute auch, finde ich. Man kann einfach kommen und da sein, sich da hinsetzen, lesen und was man erzählen möchte, erzählt man. Und wenn man nur zuhören möchte, hört man nur zu. Also das ist alles sehr entspannend.
Darum freut sie sich schon auf die nächste Leseauszeit. Und eine Anregung hat Bettina Dickenrieger auch schon bekommen. Obwohl sie normalerweise keine Krimis liest, ist sie durch eine andere Teilnehmerin auf Agatha Christie aufmerksam geworden. Vielleicht nimmt sie nächstes Mal ein Buch der englischen Krimikönigin mit. Oder sie findet es im Kloster. denn dort gibt es ein offen zugängliches Regal, in dem die Ordensfrauen Bücher abstellen, die sie gelesen haben. Es sind auffallend viele Kriminalromane darunter. Aus Berg am Laim, alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Die nächste Leseauszeit bei den Barmherzigen Schwestern in der Vinzenz-von-Paul-Straße 1 ist am 21. März. Anmeldung ist wünschenswert. Das Angebot ist am schnellsten zu googeln mit den Begriffen Barmherzige Schwestern München, Leseauszeit. Wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß und eine gute Zeit beim Lesen. Er ist ein ganz normaler Teenager, der 17-jährige Josef. Und das ist echt gut so, denn es hätte auch anders kommen können. Josef ist nämlich nicht bei seinen Eltern aufgewachsen, sondern in verschiedenen Einrichtungen. Seit 10 Jahren lebt er im Caritas-Kinderdorf in Irschenberg.
7 Kinder sind sie in Josefs Ersatzfamilie. Zu seinen leiblichen Eltern hat er Kontakt, aber sein Zuhause ist das Kinderdorf. Und er weiß, was er an seiner Kinderdorf-Mama Christine hat.
Sie nimmt für mich schon sehr die Mama-Rolle ein. Sie zeigt mir, wie es bügeln geht oder sie macht mir Brotzeit. So, das sind Sachen, die macht eigentlich nur eine Mama.
Bei ihr bekommt er aber nicht nur praktische Tipps für den Alltag. Die beiden pflegen auch eine sehr vertrauensvolle Beziehung.
Also was ich auch so schätzen weiß, sie gibt mir schon so Raum, wo ich mich viel bewegen kann. Aber trotzdem dieses sichere, okay, du kannst heimkommen, die Tür ist offen. Sie kann gut trösten, ich kann gut mit ihr eigentlich über alles reden. Ja, auch so Sachen, die man eigentlich einer Mutter oder einem Freund erzählt, kann ich eigentlich auch erzählen, wenn es jetzt irgendwie in Beziehungen schlecht läuft oder irgendwas anderes, was einen halt einfach bedrückt.
Und auch die Hausmutter meint, Josef ist schon ein ganz besonderer Mensch.
Klar, also gerade weil er mit ganz anderen Themen kommt. Also wenn einfach ein Jugendlicher vor dir steht und sich sehr öffnet, was ihn beschäftigt, dann ja, ist das schon sehr innig.
Wie in einer ganz normalen Familie hat jedes Kind im Kinderdorf ein eigenes Zimmer und oft hilft der große Bruder den kleineren Geschwistern zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Seit kurzem hat Josef ein eigenes Motorrad, um zum Kampfsporttraining zu fahren, mit Freunden an den See oder zur Arbeit. Denn er jobbt ein paar Stunden pro Woche in einem Café.
Ich habe in der 7. Klasse damals ein Praktikum gemacht und mir hat es gut gefallen. Ich habe denen gut gefallen anscheinend. Dann habe ich 2 Stunden am Tag angefangen zu arbeiten mit 14. Nette Kollegen, schöne Atmosphäre, finde ich. Also
von dem Lohn konnte er sich seine Maschine leisten und jetzt finanziert er sich so die Tankfüllungen. Dass er sein Gehalt behalten darf, war allerdings nicht ganz selbstverständlich. Bis Ende 2022 mussten junge Menschen, die von der Jugendhilfe unterstützt wurden, nämlich bis zu 75% ihres Einkommens an das Jugendamt abgeben. Vor 4 Jahren ist Josef deshalb mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren, um gegen diese Regelung zu protestieren.
Wir sind damals mit einer Gruppe von 9 Leuten in den Bundestag und haben dabei den Zuständigen hier aus dem Landkreis das eben auch vorgetragen, so dass wir finden, das soll so nicht sein, weil dann hat keiner Lust zu arbeiten und arbeiten ist eigentlich schon was man fördern sollte.
Und tatsächlich hatten sie mit ihrer Aktion Erfolg.
Und der Karl Bär von den Grünen hier Holzkirchen, der hat es dann durchgebracht, 25% und dann 0. Also die ganze Strampelerei nach Berlin war nicht umsonst.
So viel Power hat nicht jeder 14-Jährige und das hat sich bis heute nicht geändert. Deshalb ist sich Hausmutter Christine auch sicher, der Junge wird seinen Weg finden.
Ich glaube, es ist keiner, um den man sich Sorgen machen muss. Also er weiß, wie schön es ist, wenn man Geld hat. Also dass das halt eine große Freiheit auch ist, also dass er da sich Ziele steckt. Wenn das eine nicht funktioniert, dann geht woanders die Tür auf. Also das sehe ich auch bei ihm. Ich finde ziemlich viele Voraussetzungen, dass aus ihm was wird.
Einen Berufswunsch hat er auch schon. Er möchte zur Kriminalpolizei und irgendwann ausziehen. Wobei er dabei auch gemischte Gefühle hat.
Auf jeden Fall mit einem weinenden Auge, weil einfach viele Erzieher, die einem hier schon ans Herz gewachsen sind, einfach hier bleiben werden und eben nicht mehr jeden Tag da sind. Aber natürlich auch mit einem Lachenden, weil man einfach viel gelernt hat, aufs Leben vorbereitet wurde und ganz weg sind die ja nicht. Also ich kann immer herkommen, wenn was ist.
Wie erwachsene Kinder das halt tun, wenn das Zuhause ein gutes war. Brigitte Strauß für MKR, das Kirchenradio.
Mehr von Josef und seinem Leben gibt's auch als Video auf innehalten.de. Klicken Sie doch einfach mal rein. Auch in dieser Woche war meine Kollegin Steffi Schmidt für unser Kita-Radio wieder unterwegs. Wo sie war und was diese Woche Thema im Kita-Radio ist, das erzählt sie uns jetzt. Steffi, wo warst du denn?
Ich war in einem Hort, also bei den größeren Kindern. Die Einrichtung heißt Tintenforscher, das ist eine Elterninni. Und da waren Erst- bis Viertklässler.
Da warst du in den Faschingsferien?
Ja, genau. Da gibt es eine wunderbare Ferienbetreuung, die natürlich auch für die Eltern wichtig ist. Und die Kinder, die haben es sehr genossen, mal mehr Zeit zu haben. Wenn die natürlich normal im Hort sind nach der Schule, dann sind das ja immer wenige Stunden. Und das Thema Hausaufgaben machen ist da ein ganz zentrales im Hort. Aber in den Ferien kann man das mal alles andere so richtig auskosten.
Okay, was meinst du denn mit dem Hort alles andere auskosten? Keine Hausaufgaben, oder?
Genau, also natürlich stehen da in den Ferien auch Ausflüge an, zum Beispiel ins Museum oder einfach zum Toben auf einen Spielplatz. Aber was ich total lustig fand, es sind so die ganz alltäglichen Beschäftigungen oder besser gesagt so kleine Jobs, die den Kindern ganz viel Spaß machen. Beispielsweise Wassermalkisten putzen.
Eigentlich sind wir die KSM, weil das die Abkürzung für Kasten sauber machen. Und wir haben noch viel zu tun. Zum Beispiel da machen wir gerade sauber. Wir haben auch Hausmeister und gerade sind die anderen woanders. Und wir müssen dann noch da hinten auch welche Becher und Teller sauber machen.
Ah, super. Dann habt ihr aber heute viel Arbeit.
Ja.
Arbeitet ihr gerne?
Ja, das macht auch total Spaß. Man hat immer 2 Minuten und höchstens 3 Minuten Pause.
Sehr süß. Du hast ja vorher gesagt, dass der Hort eine Elterninni ist. Ist das denn häufig so?
Ja, also erstmal muss man sagen, ohne Elterninis geht es in München gar nicht. Gerade im Hortbereich. Früher fehlten ja die Kita-Plätze für Kleinkinder, also im Krippenbereich. Dann gab es da viele Elterninis, gibt es immer noch. Mittlerweile sind diese Kinder aber älter geworden und wir haben einen riesigen Mangel im Hort- und Mittagsbetreuungsbereich. Und deshalb gibt es da mittlerweile viele Elterninis und vermutlich wird es noch mehr werden, wenn wir bald einen Betreuungsplatzanspruch für Schulkinder haben.
Okay, und was sind die Vor- und Nachteile?
Ja, also ich denke, die Nachteile sind zugleich die Vorteile oder andersrum. Man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren als Eltern in einer Eltern-Inni, also mitarbeiten. Aber dadurch ist man auch viel näher dran und kann mitwirken und weiß, wie das Kind dann den Tag verbringt. Und das hat mir ein Papa, der dort noch recht neu ist, beziehungsweise dessen Kind noch recht neu ist, ganz eindrücklich berichtet.
Wir sind ja als neues Elternteil gerade angefangen mit der ersten Klasse dieses Schuljahr und durften gleich in den Vorstand mitmachen. Als Familie, was hilft natürlich dann auch, quasi diese ganze Einrichtung auch mit erstmal kennenzulernen, aber dann auch zu, wie sagt man so auf Neudeutsch, zu shapen, also auch zu beeinflussen, was hier mit passiert, also im Hort selber.
Ja. Ja, mehr zu diesem Thema hören Sie jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In der Fastenzeit verzichten viele auf Süßes oder Alkohol. Das fällt so manchem schwer, aber ein Vorsatz aus dem Benediktinerorden wäre da vermutlich für so manchen eher was. Jeder Benediktiner soll nämlich bis Ostern ein Buch gelesen haben. So hat es der heilige Benedikt festgelegt. Gute Idee, finden wir. Und deshalb haben wir mal unsere Buchexperten hier bei Michaelsbund nach einem Lesetipp gefragt.
Hallo, ich bin Regina Heinritz und ich bin hier im Michaelsbund im Themen- und Projektmanagement tätig. Und auf meinem Couch- und Nachttisch liegt momentan Leidenschaft Leben der Theologin und Autorin Christina Brudereck. In diesem Buch hat sie wirklich verschiedene Texte, Gedichte, Inspirationen für diese besondere Fastenzeit versammelt. Es sind Texte, die Kraft schöpfen lassen, die Mut schenken, Zuversicht schenken. Und man nimmt das Buch gerne in die Hand, weil es wunderschön gestaltet ist. Das Auge bleibt immer an Texten, an Gestaltung, an Illustrationen hängen. Und Christina Brudereck hat einmal gesagt, niemand von uns ist unverletzt. Und diese Texte sollen helfen, den Trost aufzuspüren. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken für diese besondere Zeit. Und mir hilft das, mir helfen die Texte in dem Buch. Und deswegen empfehle ich es gerne.
Also ich heiße Thomas Steinherr und bin beim St. Michaelsbund zuständig für die Buchbesprechungen. Und für die Fastenzeit habe ich wirklich was ganz Tolles. Es ist ein Buch von Papst Benedikt XVI., Predigten zur Fasten- und Osterzeit, also bestens passend, unter dem Titel Der Herr hält unsere Hand. Und obwohl Papst Benedikt jetzt ja schon über 3 Jahre tot ist, ist es tatsächlich ein ganz neues Buch. Es sind nämlich bisher unveröffentlichte Predigten. Papst Benedikt hat nach seinem Amtsverzicht im privaten Kreis weiterhin gepredigt. Und diese Predigten wurden aufgezeichnet und jetzt für dieses Buch verschriftlicht. Es sind sehr schöne Predigten zu den Sonntagen der Fasten- und Osterzeit, zu den Schrifttexten dieser Zeit. Und Papst Benedikt war ja berühmt für seine Predigten. Es sind wunderbare geistliche Schriftbetrachtungen. Und was ich wirklich sehr beeindruckend finde, im hohen Alter war Papst Benedikt nicht nur also unglaublich belesen und gelehrt, eine große Gelehrsamkeit, die man da spürt, sondern er war auch immer offen für neue Gedanken und neue Blickwinkel auf die Heilige Schrift. Und das kann man hier in wunderbarer Weise sich zu Gemüte führen.
Also ich bin Johanna Schiele, ich bin Buchhändlerin hier in unserer wunderbaren Buchhandlung Michaelsbund, direkt am Stachus. Und ich empfehle aktuell ganz gerne Real Americans von Rachel Kong, einen ganz tollen Familienroman, erzählt aus drei Perspektiven über mehrere Jahrzehnte hinweg, der ganz viele wichtige und große aktuelle Themen behandelt, Herkunft, Identität, den amerikanischen Traum, ein bisschen Einblick sogar in die chinesische Kulturrevolution gewährt und dabei aber so fesselnd und gut geschrieben ist, dass man gar nicht merkt, wie schnell man durch diese über 500 Seiten geflogen ist.
Tolle Tipps, vielen Dank. All die Bücher und noch viel, viel mehr können Sie natürlich bequem bei uns im Onlineshop michaelsbund.de bestellen oder Sie schauen direkt hier bei uns in der Innenstadt vorbei. Wenn das Leben aus dem Gleichgewicht gerät und die Sorgen überhand nehmen, hilft es manchmal schon, mit jemandem zu sprechen. Rund 200.000 Menschen in Bayern wenden sich deshalb jedes Jahr an die Telefonseelsorge. Am anderen Ende der Leitung sitzen Menschen, die rund um die Uhr ein offenes Ohr für diese Anrufer haben, und zwar meist ehrenamtlich. Für diese Aufgabe erhalten sie eine fundierte Ausbildung.
Gut ein Dreivierteljahr, etwa 200 Stunden dauert die Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeitenden bei der Telefonseelsorge. Eine, die sich nach dem Eintritt in den Ruhestand ganz bewusst dafür entschieden hat, ist Gabi Hafner aus Wessling. Auf drei Säulen stützt sich die Vorbereitung auf den Telefondienst, erzählt sie.
Zum einen sind es Wochenenden, die sehr intensiv sind und auch gut in der Intensität. Dann sind es Fachabende, die online sind, wo es dann mehr um fachlich-inhaltliche Dinge geht. Und es sind Hospitationen bei erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, wo man beobachtet, zuhört, das dann bespricht, aber eben auch selber ans Telefon geht.
Die Themen, die am Telefon besprochen werden, decken die ganze Bandbreite des Lebens ab. Doch anders als manche vielleicht denken, geht es nicht darum, die Probleme des Anrufers zu lösen.
Ich glaube, unser wichtigster Job ist tatsächlich erstmal das Zuhören. Dasein und Anhören, was immer uns berichtet wird, dass sich Dinge vielleicht auch schon mal im Kopf ein bisschen leichter anfühlen und man einen anderen Blick auch noch bekommt auf die Fragen, die einen gerade plagen.
Ein wichtiger Punkt der Ausbildung ist auch, auf die eigenen Ressourcen zu schauen. Selbstfürsorge ist für die Mitarbeitenden ein großes Thema. Denn nur wer sich selbst gut fühlt, kann auch für andere da sein. Und auch nach der Ausbildung werden die Ehrenamtlichen nicht allein gelassen. Supervision und der regelmäßige Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen gehören weiterhin dazu.
Wenn man ein schwieriges Gespräch hat, man geht natürlich vielleicht erstmal in den Nachbarraum, wenn da auch jemand Dienst macht und gerade kein Gespräch hat, und schaut, dass man mal mit den Kollegen sich kurz austauscht. Aber es gibt eine Rufbereitschaft, da kann man eben auch jederzeit anrufen, auch nachts tatsächlich, wenn man ein wirklich belastendes Gespräch hatte.
Die Nachfrage bei der Telefonseelsorge ist riesig. Nicht jeder Anruf kann angenommen werden. Doch damit noch mehr Menschen Hilfe bekommen, soll es in Zukunft auch mehr Chat- und E-Mail-Angebote geben, sagt Tobias Lehner, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
Die digitalen Angebote sind neben dem Telefon die zweite große Säule der Telefonseelsorge. Und ja, beides ist wichtig und beides muss ausgebaut und erhalten werden, denn die Ratsuchendenzahlen, die Anruferzahlen sprechen dann eine sehr eindeutige Sprache.
Auch hierfür braucht es möglichst viele engagierte Mitarbeitende. Gabi Hafner zieht aus ihrem ehrenamtlichen Einsatz viel Positives.
Dass man so als ganze Person gefordert ist, das ist nichts Planbares, was da auf einen zukommt. Aber wir sind wahnsinnig gut vorbereitet durch die Ausbildung und durch die Begleitung für das, was wir da tun. Es ist eine tolle Dienstgemeinschaft, ein toller Austausch mit Kollegen. Ich fühle mich da gut aufgehoben in dieser Telefonseelsorgegemeinschaft.
Ein Engagement, das nicht nur anderen hilft, sondern auch selbst als sinnvoll und bereichernd erlebt wird. Lydia Jäger für das MKR. das Kirchenradio.
Wenn Sie jetzt mehr über die Telefonseelsorge erfahren möchten oder vielleicht selbst überlegen, hier ehrenamtlich mitzuarbeiten, dann hören Sie doch kurz rein in die neueste Folge von Total Sozial, heute Abend um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR, das Kirchenradio, jederzeit online auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, alle 14 Tage ist die Freude hier bei uns allen groß, denn alle 14 Tage gibt's eine brandneue Folge Vergelt Gott, den fröhlich-katholischen Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck aus dem schönen Rottenbuch. Diesmal geht's passend zum Freitag, den 13. um Glaube und Aberglaube, richtig?
Richtig.
Heute Freitag, der 13., wie schaut's denn da bei euch eigentlich aus? Seid ihr abergläubisch?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also abergläubisch, das darf man jetzt wahrscheinlich hier nicht sagen, aber ich, also so schwarze Katzen, da bin ich schon mal einen großen Bogen rum. Ja.
Du bist aber auch ganz schwarz angezogen.
Ja, ich bin halt ganz schwarz angezogen, ja, ganz
ich bin genau. Nicht abergläubisch, glaube ich.
Ja,
doch, manchmal schon.
Du machst halt ja auch einen grünen Pullover an. Ja. Aber was sollte auch nie gehört, dass das Glück bringen würde oder
ist Unglück. Ist doch egal, was,
welche ja, Farben ist doch völlig, ich ja, trage. Ja, ja.
Schwieriges Thema.
Ja. Okay. Schwarze Katzen und grüne Pullis. Ich wusste gar nicht, dass man bei letzterem abergläubisch sein kann, aber gut. Wie ist es denn, sage ich jetzt mal, wie ist es denn kombinierbar? Also Glaube und Aberglaube. Wie seht ihr denn das?
Dass wir im Glauben indifferent geworden sind, dass der Glaube eigentlich für viele Menschen sowas so ein Wohlfühlding ist, wo man sagt, ich suche mal da überall meine Rosinen raus und schaue, dass ich
sehe,
was,
ich
schaue ein bisschen was von dem und ein bisschen Buddhismus und ein bisschen das und das und naja, und dann ein bisschen Sufismus vielleicht oder so oder irgendwas Skurriles. Hauptsache es ist irgendwas Skurriles, was wenig zu unserer Kultur passt, unserer bayerischen. Und dann umso gespinnerter werden die Leute dann oft. Aber ja, alles Mögliche. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen, da enden so Gespräche auch dann oft. Das ist genauso, als wenn einer zu mir sagt, irgendwie so, er glaubt nicht, dass die Journalisten irgendwie ihre Arbeit machen oder so. Das finde ich auch. Da werden so Gespräche relativ bald beendet. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht nur im München Kirchenradio gern engagiert, sondern vor allem auch dann im Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn da einer mit mir zum Diskutieren anfängt, und sagt so, ja, die Öffentlich-Rechtlichen und die lügen uns alle an oder ist Lügenpresse oder so, da wird bei mir ganz dünnes Eis, weil ich einfach weiß, wie da gearbeitet wird. Und das ist halt einfach eine oberflächliche Auseinandersetzung mit den Dingen.
Du bist ja mit deinem Bühnenprogramm gleich mal mehrere Politiker. Kennst du einen besonders Abergläubischen?
Ja, also meine Damen und Herren, ist ja vollkommen klar. Also schwarze Katzen von links nach rechts oder niemals unter eine Leiter durchgehen am Freitag, den 13. Also ich glaube da nicht dran. Ich bin also der festen Überzeugung, dass das alles für mich, wobei ich habe schon auch mal Tage erlebt, wo ich in der Früh an die Nachtischlampe gestoßen bin und mir dann den linken Zeh am Bett angerissen habe. Aber das war nur ganz kurz. Ich bin da mit dem Finger in das Auge meiner Gattin, der Frau, gefahren, was dann dazu geführt hat, dass, also das ist schon auch immer eine, wie soll ich sagen, also eine schwierige, also so, ja, also da kann schon was dran sein. Aber das passiert bei allen anderen Morgenen auch.
Das wird spannend.
Das wird es. Sehr schön. Na dann wünschen wir Ihnen allen eine gute, unterhaltsame Zeit mit der neuen Folge Vergelt's Gott. Jederzeit auf innehalten.de, überall wo es Podcasts gibt und alle 14 Tage dienstags nach dem Gottesdienst um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR. Die ganze Woche über halten sich viele Christen eisern an ihre Fastenvorsätze. Nur an den Sonntagen gönnen sie sich ab und zu mal was. Denn die Sonntage, die sind fastenfrei. Warum das so ist, das klären wir jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute, warum sind die Sonntage fastenfrei? Erklärt von Willi Witte.
Generell gilt, die Sonntage in der Fastenzeit sind in der katholischen Kirche keine Fastentage. Das hängt mit der großen Bedeutung des Sonntags zusammen. Denn dann feiern Christen die Auferstehung Jesu. Jeder Sonntag ist also ein kleines Osterfest. Und weil die Auferstehung ein freudiges Ereignis ist, unterbrechen viele Christen für einen Tag das Fasten. Schon seit dem 5. Jahrhundert sind die Sonntage als sogenannte kleine Auferstehungstage vom Fasten ausgenommen. Sonntage sind Festtage, keine Bußtage. Damit verknüpft ist auch die Idee von den 40 Tagen. Laut Bibel hat Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet. Zwar sind es von Aschermittwoch bis Ostersonntag 46 Tage, zieht man die Sonntage ab, kommt man wieder auf die 40. An den Sonntagen beim Fasten auszusetzen, ist aber kein Gebot, sondern freiwillig. Wer will, kann auch die gesamte Zeit bis Ostersonntag ohne Unterbrechung fasten.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.